Mit diesem Börsengang hat Elon Musk tausende Angestellte zu Millionären gemacht. SpaceX ist jetzt über 2 Billionen Dollar wert, eine unfassbare Summe. Und wir möchten heute darüber reden, wie kommt dieser Wert zustande? Was macht SpaceX überhaupt? Was ist seine Erfolgsgeschichte? Natürlich auch die Frage stellen, die sich ganz, ganz viele Millionen Menschen im Moment stellen. Ist das Unternehmen überbewertet? Ist das eine gerechte Bewertung? Und dafür haben wir einen Experten uns eingeladen, Herrn Dr. Dr. Rainer Zittelmann, der unlängst erst ein Buch über den Weltraumkapitalismus geschrieben hat. Herr Zittelmann, ich grüße Sie.
Hallo.
Schön, dass Sie hier sind. Ja, 2,2 Billionen Dollar ist SpaceX momentan wert. Das ist natürlich eine Summe, die kaum vorstellbar ist. Wie setzt sich denn diese Unternehmensbewertung zusammen und was halten Sie davon?
Ja, das ist natürlich ein unglaublich hoher Wert. So ein KGV oder Kurs-Gewinn-Verhältnis gibt es ja gar nicht, weil es keinen Gewinn gibt momentan, sondern das wird dann in einem Vielfachen des Jahresumsatzes bewertet. Und das ist so das 97-fache oder 100-fache ungefähr. Unternehmen werden sonst vielleicht so mit dem 6- bis 8-fachen des Umsatzes bewertet. Also das ist natürlich eine gigantische Bewertung. Ich kann auch nicht sagen, ob die zu hoch, zu niedrig oder richtig oder irgendwie sonst richtig oder falsch ist, weil ich habe den Börsenzulassungsprospekt also detailliert gelesen. Das sind 400 Seiten. Da findet man jede Menge Zahlen natürlich drin. Aber ich behaupte mal so ganz frech, alle diese Zahlen sind vollkommen irrelevant, ja, weil diese Zahlen spiegeln das wider, was SpaceX jetzt ist und jetzt macht. Aber wer hier in das Unternehmen einsteigt, der kauft die Zukunft und über die Zukunftsvision, die da auch in dem Prospekt drinstehen, da wird nichts gesagt und da kann man auch meiner Meinung nach nichts sagen. Das wäre genau, wenn, sagen wir, als Google gegründet wurde oder Bloomberg, wenn sie da von denen erwartet hätten, die hätten jetzt Zahlen vorgelegt, wie sich irgendwo in den nächsten 10 Jahren entwickeln würde oder Amazon. Ja, Amazon hat ja auch 7 Jahre lang nur Verluste gemacht am Anfang, bevor die ersten Gewinne kamen. Und das ist auch im Moment bei SpaceX so. Die haben auch die letzten 2 Jahre Verluste gemacht. Aber das liegt daran, weil die 15 Milliarden Dollar für die Entwicklung des Starship ausgegeben haben. Und das ist eine Rakete, die ist mit nichts vergleichbar, was es jemals auf der Welt gegeben hat oder in irgendeinem anderen Land gibt. Und da sind halt 15 Milliarden reingeflossen und da wird auch noch mehr reinfließen. Also das heißt, die, ich sag mal ein bisschen zugespitzt, die Dinge, die wirklich das Unternehmen perspektivisch wertvoll machen, die sind gar nicht quantifiziert in dem Prospekt.
Also wir reden hier einmal über eine riesige Zukunftsvision, ein ganz, ganz großes Zukunftsversprechen, reden wir auch noch drüber. Und das große Vertrauen, was ja ganz viele Anleger offensichtlich zeigen in Elon Musk und sein Unternehmen, beruht natürlich auch auf der Geschichte von SpaceX. Was lässt denn so, so viele Menschen derartige Summen, derartige Börsenbewertungen entstehen, dass die das Vertrauen haben, dieses Unternehmer ist was ganz Besonderes. Also was ist die ganz große Leistung von SpaceX in der Vergangenheit, um dieses Vertrauen ja gewinnen zu können und gewonnen zu haben bei den Anlegern?
Genau, das ist es logischerweise, das ist der Track Record, das ist, was SpaceX bisher geleistet hat und das ist unglaublich. Also ich will jetzt mal ein paar Zahlen nennen. Wir hatten im letzten Jahr 324 Raketenstarts weltweit. Davon waren 165 von SpaceX. Ja, das heißt, SpaceX hat mehr Raketenstarts als alle Länder dieser Welt zusammen durchgeführt. Oder um es anders zu sagen, wenn SpaceX ein Land wäre, wäre es die Nummer 1 mit einem großen Abstand vor China mit 88 Launches. Oder eine andere Zahl, wir haben im Moment 15.000 aktive Satelliten im Weltraum. Davon sind 2/3, nämlich über 10.000 Starlink-Satelliten. Und noch eine Zahl, die sogenannten Launch Costs, also das sind die Kosten, die man braucht, um 1 Kilo in den Weltraum zu bringen. Wenn man da vergleicht, die Zeit vom Space Shuttle, also das war ja die Rakete, die 30 Jahre lang in den USA dominiert hat, mit den Kosten, die heute, den internen Kosten, die heute SpaceX hat, dann hat der Musk die Kosten um 95% reduziert. Ja. Also das sind nur mal ein paar Zahlen, die zeigen, das ist eine einzigartige, es ist auch eine Monopolstellung, muss man sagen, zum Monopol. Es das heißt ja nicht, dass jemand 100% den Markt beherrscht. Aber wenn Sie nochmal vielleicht als letzte Zahl an der Stelle die Payload nehmen, also was an Nutzlasten im Weltraum befördert wurde, von der gesamten Welt, dann wurden in den letzten Jahren 80% von SpaceX im Weltraum befördert. Also das ist eine einzigartige Stellung. Man sa kann sagen, im Vergleich zu Wettbewerbern ist SpaceX Jahre, viele Jahre voraus. Ja? Also das sieht man zum Beispiel daran, SpaceX hat schon vor 10 Jahren die erste wiederverwendbare Orbitalrakete gelauncht. Das war die Falcon 9 und die gleiche Rakete ist inzwischen 34 Mal verwendet worden. Das ist keinem Land der Welt bisher gelungen. Nicht den Europäern, nicht den Amerikanern, nicht den Russen, nicht den Chinesen. Dem einzigen, dem es auch gelungen ist vor einem halben Jahr, das ist Jeff Bezos mit Blue Origin. Aber auch, wie gesagt, dann 10 Jahre später, als es Musk gelungen ist. Also nur mal, da sehen Sie die absolut außergewöhnliche Stellung von SpaceX an den Fakten.
Jetzt ist die Raumfahrtindustrie, gerade die Raumfahrt, ja ein Bereich, wo eigentlich fast alle Menschen für Jahrzehnte dachten, das kann nur der Staat. Wie konnte jetzt ein privates Unternehmen einmal überhaupt in diesen Bereich reinrutschen und dann auch noch so viel erfolgreicher sein? Was sind die Mechanismen dahinter? Da haben ja jetzt keine intelligenteren Menschen gearbeitet als bei der NASA.
Ja, also da muss man erst mal sagen, die NASA, die hat ja also mit diesem Space Shuttle Programm, das war das Programm, was nach Apollo dann dominiert hat, das war ein absolutes ökonomisches Desaster. Die hatten also geplant, dass jeder Flug ungefähr 10 Millionen Dollar kosten soll. Am Ende hat jeder Flug ungefähr 1 Milliarde Dollar gekostet. Also nur mal zum Ausmaß der Fehlkalkulation. Die hatten geplant, dass jedes Jahr 140 Flüge stattfinden sollten. Stattdessen haben in 30 Jahren, also in der gesamten Geschichte des Space Shuttle, 135 Flüge stattgefunden. Und nachdem es zwei Unglücke gab mit 14 Toten, wurde das Programm dann eingestellt. Und dann war es 2011 so, in meinem Buch Weltraumkapitalismus habe ich da ein Kapitel, das heißt das Ende der Zukunft, weil so war es nämlich, dass die Amerikaner nicht mehr in der Lage waren, amerikanische Astronauten von amerikanischem Boden mit amerikanischen Raketen zur internationalen Raumstation zu bringen. Das war nicht mehr möglich, weil das Space Shuttle, wie gesagt, war zu Ende des Programms. Ein anderer Ersatz war die NASA auch nicht fähig zu fahren. Also was haben die gemacht? Die mussten dann mit völlig veralteten, beengten russischen Sojus-Raketen ihre Astronauten zur Raumstation schicken. Und die Russen haben natürlich verständlicherweise Monopolpreise dafür dann genommen. So, das war die Situation 2011. Und dann gab es ein paar clevere Leute in der NASA, die haben gesagt, dann lassen Sie uns doch mal jetzt versuchen mit diesen privaten Raketenbastlern. Die meisten waren sehr negativ. Die haben gesagt, damit fahren wir voll an die Wand. Das ist die beste Möglichkeit, um unser gesamtes Raumfahrtprogramm vor die Wand zu fahren. Dann haben sich aber die durchgesetzt, die gesagt haben, lass uns mal ein bisschen was geben. Also im Vergleich zu den 300 Milliarden Dollar in heutigem Geld, die das Apollo-Programm gekostet hat, war das nur ein bisschen, nämlich eine halbe Milliarde. Und lass uns mit diesen SpaceX-Leuten versuchen. Und man nannte das den Hail Mary-Move. Also ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, weil ich kein Football-Fan bin, vorher, was das ist.
Der verzweifelte letzte Wurf, ne?
Ja, der verzweifelte letzte Wurf, wenn gar nichts mehr klappt. Man muss sagen, der Wurf, der klappt auch meistens nicht. In dem Fall war es so, da war eine bei der NASA, die hat irgendwo daran geglaubt, die fand es gut. Und die hat berichtet, dass jede Woche kamen Kollegen zu ihr ins Zimmer, du arme Sau, dass du da mit diesen Raketenbastlern, mit den Spinnern von SpaceX zusammenarbeiten musst. In deinen Schuhen möchte ich nicht stecken, so, du tust mir wirklich leid. Aber die hat dran geglaubt. So, und was ist dann passiert? 9 Jahre später, also 2020, wurde dann erstmals wieder von amerikanischem Boden mit einer amerikanischen Rakete amerikanische Astronauten zur internationalen Raumstation geschickt. Nur diesmal war es privat. Ja? Und was hat sich geändert? Unter anderem Folgendes. Also auch früher, muss man sagen, in den 60er, 70er Jahren hat die NASA ja nicht selbst die Raketen gebaut. Die sind auch von privaten Unternehmen gebaut worden, aber unter engstem Mikromanagement und detaillierter Anweisung der NASA. Und die haben praktisch die Raketen dann gekauft. Und zwar nach einem völlig, ich würde mal wirklich sagen, perversen Programm der Zusammenarbeit. Das nannte sich Cost Plus. Damit ist gemeint, das Unternehmen, also zum Beispiel Boeing oder Rockwell, musste nachweisen, wie viel Kosten haben wir. Und da ja die Bürokraten und Politiker immer eine Riesenangst haben, dass irgendein Unternehmer vielleicht zu viel Profit macht, haben sie gesagt, okay, weiß die Kosten nach und dann das, was wir für richtig halten, zum Beispiel 8 bis 10% darfst du draufschlagen. Ergebnis war, dass es natürlich ein Incentive war, die Kosten in die Höhe zu treiben. Es hat dann immer noch länger gedauert und wurde noch teurer. Und ich habe mit einem gesprochen, der war damals in einem der führenden Raumfahrtunternehmen der USA beschäftigt. Der hat gesagt, unser Overhead war unser bestes Produkt. Weil wenn wir 1 Milliarde Kosten hatten, haben wir 100 Millionen Gewinn gemacht. Und wenn wir 3 Milliarden Kosten gehabt haben, haben wir halt 300 Millionen Gewinn gemacht. So, diesen Schwachsinn hat der Musk nicht mitgemacht und macht er nicht mit, sondern der hat ein völlig anderes Prinzip. Erstens, er baut die Raketen so, wie er sie will, nicht wie die NASA es ihm vorschreibt. Zweitens, er verkauft die Raketen auch nicht an die NASA, sondern die bleiben in seinem Besitz. Drittens, was er der NASA verkauft, ist eine Dienstleistung. So wie FedEx oder UPS, wenn man sagt, du bringst ein Paket von A nach B und dafür berechnen wir dir den Preis X. Und so sagt er, ich bringe dir deinen Astronauten zur internationalen Raumstation oder Satellit in den Weltraum und berechne dir da einen Festpreis. Und was der Musk dann einspart an Kosten, erhöht seinen Gewinn. Das heißt, sie haben genau das Gegenteil. Jetzt ist das Incentive, Sparkosten, um die Gewinne zu erhöhen. Früher war das Incentive, treibt die Höhe, um die Gewinne zu erhöhen. Und das ist ihm dann gelungen. Ich habe gesagt, er hat im Vergleich zum Space Shuttle die Kosten um 95% reduziert. Und er sagt, von diesem Punkt aus will er nochmal um 90% weiter reduzieren, die Kosten.
Also die Kosten, um zum Beispiel 1 Kilo Material ins Weltall zu bringen, richtig? Also man kann sagen, dass durch die Einführung von marktwirtschaftlichen Prinzipien, durch Eigenverantwortung eine am Boden liegende Raumfahrtindustrie in den USA wiederbelebt wurde, man jetzt nicht mehr von den Russen abhängig ist und ein privates Unternehmen weltweit führend ist, fast schon eine Monopolstellung hat, wenn es darum geht, Dinge in den Weltraum zu bringen.
Absolut genauso ist es. Und das ist natürlich dieser gigantische Erfolg. Aber aus Musks Sicht ist es ja erst der absolute Anfang, was er jetzt macht. Er ist ja an die Börse gegangen, hat gesagt, die nächste Stufe sind zum Beispiel Rechenzentren im Weltraum. Der hat im Moment 10.000 Satelliten im Weltraum, hat aber beantragt, im Januar 1 Million weitere Satelliten, die Basis sein sollen für Rechenzentren im Weltraum. Da arbeitet er aber nicht allein dran. Er hat auch da eine Partnerschaft mit Google zum Beispiel. Da sind auch andere Firmen dran. Also das ist ein großes Thema, Rechenzentren im Weltraum, weil einfach im Weltraum, da ist praktisch 24 Stunden Sonnenschein, nicht wie bei uns auf der Erde, da gibt es keinen Tag und Nacht, da gibt es auch keine Wolken, und das wird ja alles mit Solar betrieben, ist also die Intensität viel höher. Die Kühlung, sollte man denken, ist einfach, weil es im Weltraum kalt genug ist, also sagen wir minus 250 Grad, trotzdem ist es nicht so banal. Also da gibt es noch eine Reihe Probleme zu lösen, aber das ist zum Beispiel der nächste Schritt, Rechenzentren im Weltraum oder dann auch auf dem Mond. Und dann hat der Musk ja als eigentliches großes Ziel, den Mars zu besiedeln. Ja, das ist ja das eigentliche, die ganze Mission von SpaceX. Er hat mehrfach gesagt, wenn uns das nicht gelingt, ist SpaceX gescheitert. Er hat es jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft verschoben. Das war eigentlich schon früher der Anfang geplant und hat jetzt aus bestimmten Gründen den Bau von einer kleinen Stadt auf dem Mond erstmal vorgezogen. Das heißt, das ist das, was jetzt als nächstes stattfinden wird, eine kleine Stadt auf dem Mond zu bauen. Und der nächste Schritt ist dann Mars. Und da setzt natürlich die Kritiker ein. Da gibt es zum Beispiel einen Wirtschaftsprofessor aus Florida, der dann in Forbes neulich geschrieben, ja, der Musk, der kann mit seinen Starlink-Satelliten noch so viel Geld verdienen, wie er will. Das wird er alles verpulvern, weil er später dann für diese Mars-Utopien ausgibt, wo er keine müden Dollar verdient. Und das ist die Kritik natürlich, die jetzt dann von der Seite kommt.
Gerade da interessiert es mich, also bei Rechenzentren zum Beispiel. Das versteht ja jeder relativ intuitiv, dass man damit Geld verdienen kann oder es zumindest denkbar ist, auch bei sowas wie Asteroidenabbau. Aber ich glaube, vielen fehlt die Fantasie bei Mondsiedlung, bei Marssiedlung. Also das ist ja erstmal ein enormer Aufwand, die aufzubauen, die zu unterhalten, Menschen dahin zu bringen. Also wie möchte ein Unternehmen, was ja Geld verdienen muss, was Umsätze braucht, was auch irgendwann Gewinn brauchen wird, aus solchen Siedlungen Kapital schlagen? Also wenn man jetzt zum Beispiel 1 Million Menschen auf den Mars bringt, wie wird damit dann Geld verdient? Gibt's da Ansätze, gibt's da Ideen, wie das funktionieren kann? Sowas wie Tourismus, Hoteltourismus oder irgendeine Art von Handel dann zwischen Mars und Mond und Erde? Gibt's da konkretere? Also,
genau zu all diesen Dingen findet man im Emissionsprospekt gar nichts. Der Grund ist, Emissionsprospekt wird von Juristen geschrieben, nicht von Visionären. Und die wollen klare Zahlen und Risiken vermeiden, und die klaren Zahlen, die gibt es nicht dazu. Ja? Es wird zum Beispiel im Prospekt, Space-Tourismus haben Sie angesprochen, wird erwähnt, aber nur mal in zwei Sätzen, obwohl es eigentlich klar ist, wie man da Geld verdient. Ja? Auch das Asteroid Mining, was eigentlich nie so Musks Ding war, wird auch als Möglichkeit erwähnt, aber auch wird nichts zu gesagt. Und zu Mars, da wird nur gesagt, wir wollen da 1 Million Menschen ansiedeln, aber wie man da Geld verdient, wird nicht gesagt. So, und das ist ja das Thema von meinem Buch. Also mal kurz gesagt, in meinem Buch Weltraumkapitalismus sind die Sachen drin, die in dem Prospekt halt nicht drinstehen können, weil der von Juristen geschrieben ist. Ich glaube, wie Sie gesagt haben, für Asteroid Mining vielleicht schon mal ganz kurz einen Hinweis. Also es gibt zwischen Mars und Jupiter zwischen 700.000 und 1,7 Millionen größere Asteroiden. Es gibt aber auch ungefähr 40.000 erdnahe Asteroiden. Ja, das sind die, wo man auch immer Angst hat, dass da mal einer wieder auf die Erde einschlägt. Und da sind viele, die sehr reich sind, zum Beispiel an Platin oder generell an Edelmetallen der PGM-Gruppe. Also es gibt zum Beispiel einen Asteroiden, Psyche. Wenn man zusammenrechnet den heutigen Wert vom Platin, den man da vermutet, dann ist es größer als das gesamte Weltprodukt von allen Ländern zusammen. Natürlich nur theoretisch. Wenn man das alles auf die Erde bringen würde, würden die Platinpreise ins Endlose absacken. Ja. Dann, was auch ganz wichtig ist, Wassergewinnung auf den Asteroiden. Natürlich nicht, um es zur Erde zu bringen, aber weil es zu teuer ist, umgekehrt das Wasser von der Erde in den Weltraum zu bringen. Und da wird ja Wasser gebraucht. Also um zur Isolation gegen Strahlung, aber auch als Trinkwasser für Menschen dann, um sich zu waschen, aber auch um Raketentreibstoff herzustellen, weil sie können Wasser aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff und dann haben sie Raketentreibstoff. Also Wasser wird da gebraucht, aber das ist zu teuer, das von der Erde in den Weltraum zu bringen. Also muss man es auf Asteroiden, und da gibt es genug Wasser, das ist zwar gefroren, aber das kann man flüssig machen. So, also sagen wir mal, diese Story, da ist ein ganzes Kapitel in meinem Buch, ist eigentlich klar, dass das Asteroid Mining, auch Space Tourismus, ist logisch, dass man da Geld mit verdienen kann. Aber Sie stellen zu Recht die Frage, wie soll das auf dem Mond oder auf dem Mars denn gehen? Und da ist in dem Prospekt nichts, da hat der Musk sich auch nicht so geäußert. Da habe ich aber ein ganzes Kapitel in meinem Buch. Und zwar, das basiert vor allen Dingen auf den Überlegungen von Robert Suprin. Das ist der Gründer und Präsident der Mars Society. Das ist der Mann, der den Musk maßgeblich beeinflusst hat. So, das am Anfang von der ganzen Geschichte stand der Robert Suprin. Und der hat Bücher geschrieben, das gibt es leider nicht in Deutsch, The Case for Mars zum Beispiel. Und da schildert er das ausführlich. Aber was fehlt, wie man anfangs überhaupt erstmal Geld reinbekommt, weil er hat ja Ideen, wenn es da schon eine Stadt auf dem Mars gibt, was die alles machen können, da gibt es viele Ideen. Aber
er muss ja irgendwie die 10 Jahre bis dahin überstehen, ne?
Und da habe ich das ist jetzt der originäre Beitrag von mir in meinem Buch. Das kommt vielleicht auch, weil ich 20 Jahre im Immobilienbereich war, sehe ich die Sachen durch eine Immobilienbrille. Ich bin der Meinung, dass wir zuerst eine Immobilienstory sein. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, was ich damit meine. Also, kann man erstmal die Frage, kann man Himmelskörper oder Grund und Boden auf Himmelskörpern erwerben? Da gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort: Staaten dürfen das nicht. Das ist klar geregelt im Weltraumvertrag von 1967, Artikel 2. Da steht drin, dass es also ist prohibited to claim ownership over celestial bodies. Also das ist klar verboten. Da sind sich auch alle einig drüber. Wie sieht es für Privatunternehmen und Privatpersonen aus? Da ist schwieriger, weil steht nichts drin explizit in dem Vertrag. Der Grund ist, weil damals hat sich keiner vorstellen können, dass irgendwann ein Elon Musk kommt oder Jeff Bezos, Milliardäre oder gar jetzt ein Billionär, der überhaupt das Geld hat und das technische Know-how. Also steht nichts drin. Da gibt es jetzt zwei Gruppen unter den Weltraumjuristen. Die einen sagen, was nicht verboten ist, ist erstmal erlaubt. Und die vertreten also den Rechtsstandpunkt, es ist erlaubt für Privatpersonen und Privatunternehmen, da Eigentum zu erwerben. Und die anderen, die versuchen irgendwie abzuleiten, dass es auch verboten wäre. Da ist eine rechtliche Unsicherheit. Wenn Sie mich fragen, wie das läuft, ich bin ja Historiker und ich gucke dann erstmal, wie sowas in der Geschichte passiert. Also ich sehe da die Analogie zur Eroberung vom amerikanischen Westen. Ja? Und da war es so, dass die Siedler, die da waren, also die haben sich das Land einfach oft genommen. Squatter nannte man die. Die sind hin und haben das Land sich einfach angeeignet. Die haben gesagt, das ist jetzt meins. Und später erst wurde das dann zum Beispiel durch den Homestead Act legalisiert. Und genauso war es in zwei Ländern, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, China und Vietnam, nach dem Ende des Sozialismus. Da war auch nicht am Anfang, dass die Regierung das erlaubt hat, sondern Kapitalismus ist, was von unten entsteht. Da sind dann die Bauern, die haben die Kollektive verlassen und haben einfach das Land in Besitz genommen. Und später, erst hat dann der Deng Xiaoping oder in Vietnam durch die Doi Moi-Reform, haben die das legalisiert. So, und jetzt die Analogie, die ich ziehe. Ich sage, wenn jetzt der Musk zum Beispiel den Mars erreicht, nicht, dass der dann den ganzen Mars in Besitz nimmt. Das natürlich nicht. Haben ja die Squatter damals auch nicht gemacht, dass da einer ganz Amerika für sich beansprucht hat. Aber eine überschaubare Fläche, die du entwickeln kannst. Ich habe in meinem Buch Weltraumkapitalismus jetzt mal als Beispiel genannt, eine Fläche so groß wie Singapur. Ja, Singapur passt 200.000 Mal rein in den Mars. Das heißt, da ist genug für andere tatsächlich noch übrig. Wenn der SpaceX jetzt zum Beispiel so eine Fläche dann für sich beanspruchen würde, könnte die als Real Estate Investment Trust, also das sind praktisch börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften, REITs nennt man die, an die Börse bringen und dann könnten jeder, Sie, ich, Anteilseigner werden. Und wenn Sie jetzt sagen, das klingt aber alles nach Science Fiction, dann sage ich, ja, das verstehe ich, aber ich will mal zwei Zeugen anführen, die immerhin meine Ideen schon nicht so schlecht fanden. Das erste ist dieser Robert Zubrin, der Gründer der Mars Society. Der hat mich sogar dieses Jahr eingeladen, nach Los Angeles zur Konferenz der Mars Society zu kommen, um das vorzustellen. Und der hat für die englische Ausgabe von meinem Buch gesagt, Freedom will bring us space, space will bring us freedom. Und Reinhard Zitelmann shows us the way. Also den habe ich schon mal überzeugt. Und der zweite ist der Matthew Reinsel, den werden auch die meisten nicht kennen, ist aber der bekannteste Autorität für Space Economy, der ist von der Harvard Business School. Und der hat auch also mein Buch sehr gelobt. Insofern, ob das jetzt so kommen wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest ist das eine realistische Perspektive. Und ich habe ja öffentlich auch in amerikanischen Medien, in Börsenmedien und so, den Prospekt kritisiert, aber nicht deswegen, wie die meisten kritisiert haben, weil sie sagen, das ist unrealistisch, sondern weil ich sage, die wesentlichen Dinge, die fehlen eigentlich, wobei ich es verstehe. Wie gesagt, ich weiß ja, wie so ein Prospekt entsteht. Ich habe selbst an so Prospekten auch mitgewirkt. Ja, das ist halt eine Sache, die Juristen.
Da dürfen ja keine großen Zukunftsversprechen drin
Da
sein.
kann ich ja
Ja.
da, und auch die Investoren, die würden sagen, das ist doch alles Science Fiction. So, die wollen Zahlen sehen. Nur, ich sage wirklich ganz stark, alle diese Zahlen, die im Prospekt stehen, sind für die Beurteilung der Zukunft von SpaceX völlig absolut irrelevant. Weil warum jetzt SpaceX genau das Hundertfache des Umsatzes wert sein soll und nicht zum Beispiel das Sechsfache oder das Tausendfache oder das 500.000-fache, das kann doch kein Mensch erklären. Das ist doch eine völlig willkürliche Zahl. Da gibt es auch keine Ableitung dafür.
Ja, eins ist ja klar, also wenn das so funktioniert, aber mit den Satelliten, dass SpaceX quasi weltweit quasi Monopol hat auf den Zugang zum Weltraum, wenn sie weiter die Kosten reduzieren, wenn sie irgendwann sogar Siedlungen auf Mond und Mars bauen, wenn sie vielleicht sogar Asteroidenressourcen abbauen können, Datencenter im Weltall, dann wird das ja aller Wahrscheinlichkeit nach das wertvollste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Aber ist nicht die Gefahr der staatlichen Regulierung, der staatlichen Zerschlagung evident und einfach immer wie ein Damoklesschwert über dem Unternehmen hängt? Also warum sollte sich der Staat, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, warum sollte sich der Staat zum Beispiel gefallen lassen, dass ein privates Unternehmen jetzt Grundstücke auf dem Mond oder auf dem Mars kauft oder man dauerhaft, oder zum Beispiel warum China dauerhaft auf ein privates westliches Unternehmen angewiesen sein sollte? Also ist nicht auch die Kopiergefahr extrem hoch? Also wenn SpaceX es vormacht, wie es geht, dass in 10 Jahren die Inder kommen, die Chinesen kommen, die Russen kommen und das dann einfach nachbauen. Ist das nicht eine ganz, ganz große Gefahr für das Unternehmen?
Also viele sehr gute Fragen, die meisten gar nicht stellen. Aber da warte ich die ganze Zeit drauf, dass irgendeiner kommt und sagt, SpaceX ist ein Monopol. Unter den Space-Experten ist es unumstritten. Da war schon, also Space News ist die führende amerikanische Fachzeitschrift. Da war schon vor 2 Jahren ein Artikel, den zitiere ich auch, wo festgestellt wurde, dass SpaceX ein Monopol hat. Ja, das ist ganz klar. Das sehen Sie auch an den Preisen. Ich habe ja gesagt, der Musk, der braucht ungefähr vielleicht, sagen wir, 1.400 Dollar sind vielleicht so die Selbstkosten, um 1 Kilo in den Weltraum. Aber der verlangt ja von den Unternehmen das Dreifache. Das kann er ja nur deswegen machen, weil er halt das Monopol hat. Und er richtet sich natürlich nicht nach seinen Kosten aus, sondern nach dem, was die Wettbewerber für Preise haben. Ja? Also ich warte schon drauf, dass irgendwelche Anti-Monopol-Heinis kommen. Ich meine, die ersten Linken sind schon gekommen, die sagen, man muss SpaceX vergesellschaften. So, die sind ja schon da, aber das war damals schon bei Rockefeller so, wo sie das Unternehmen zerschlagen haben. Es gab die Prozesse gegen Microsoft, das ist bei Google. Das ist natürlich eine Gefahr, die ich ganz vehement sehe, wobei ich bin jetzt auch im Unterschied zu manchen anderen Liberalen ein absoluter Gegner von Antitrust und Antimonopol-Gesetzgebung. Ich halte davon nichts, ja, weil ich der Meinung bin, das beste Mittel gegen Monopole ist Kapitalismus, Innovation, Wettbewerb. Und ich bringe mir nur ein paar Beispiele. Wer mehr Beispiele finden will, der soll lesen mein Buch Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Da habe ich ein ganzes Kapitel nur über Monopole. Nur ein paar Beispiele. 2007 war die Überschrift vom Forbes Magazin Nokia, who will ever catch the cell phone king? Ja, weil Nokia als das ultimative Monopol galt. Heute, wenn ich Vorträge halte, lachen die Leute, weil ich frage, wer hat von ihnen jetzt Nokia-Handy dabei? Dann im selben Jahr im Guardian die Überschrift MySpace, irgendwie das ewige Monopol. Ja, wenn ich heute einen Vortrag halte, junge Leute, die wissen gar nicht mehr, was MySpace ist. Ja, das wurde dann ja durch Facebook und andere abgelöst. Xerox hatte in USA 95% Marktanteil. Man sagt ja sogar noch so, zu Xerox eine Fotokopie zu machen. Die haben heute noch 2% Marktanteil. Kodak hatte 85% Marktanteil. Die haben dann den Shift zu digitalen Kameras verschlafen, sind dann pleite gegangen. Ich könnte endlose Beispiele anführen. Also diese Monopolangst immer, die ist Quatsch. Und wo ich vor ein paar Jahren die Vorträge gehalten habe, da haben mir die Leute immer gesagt, ja, aber heute ist ja anders. Gucken Sie mal zum Beispiel, Google, das ist einfach ein Monopol, das wird auch nicht weggehen. So, und wenn ich heute frage, ich habe jetzt gerade einen Vortrag in Prag gehalten, vor letzte Woche habe ich gefragt, wer googelt noch was, wenn er es sucht? Ja? Da haben sich auch noch vielleicht gemeldet, ein Drittel der Teilnehmer. Da habe ich gefragt, und wer nutzt ChatGPT oder eine andere AI? Und dann haben sich die anderen 2 Drittel gemeldet. Also soweit zum Monopol von Google. Das ist einfach Wettbewerb, Kapitalismus ist der Feind des Monopols. Aber staatliche irgendwo Bürokraten, die sagen, das ist so groß und das müssen wir zerschlagen, da halte ich überhaupt nichts davon. Das impliziert ja, dass der Politiker irgendwo schlauer ist, als der Markt ist, und das glaube ich halt nicht.
Ja, und selbst wenn die Marktwirtschaft ein Monopol hervorbringen würde, wofür es historisch eigentlich kein sonderliches Beispiel gibt, ohne staatliche Mitwirkung, dann könnte sich dieses Monopol ja nur halten, wenn es eine extrem gute Dienstleistung, extrem gute Produkte für die Verbraucher anbietet, weil ansonsten natürlich ganz schnell ein Konkurrent entsteht und Luft bekommt, um Marktanteile wegzunehmen. Also diese Monopolgefahr ist natürlich Quatsch. Das Argument wird dennoch kommen.
Ja, klar, also das war ja Ihr Punkt.
Ja.
Da haben Sie absolut recht. Recht, das wird kommen und es wundert mich, dass, also Sie sprechen es jetzt zu Recht an, dass es gar nicht als Risiko diskutiert wird, ja. Aber das sehe ich auch als ein Risiko. Und das andere, was Sie sagen, stimmt auch. Jetzt die Chinesen, weil die Chinesen darf man nicht unterschätzen. Die SpaceX ist ja ihr großes Vorbild, ja. Also sie sagen, die werden versuchen, das nachzubauen. Das machen die schon längst, das versuchen. Die bauen auch Blue Origin nach, die bauen das alles nach. Aber bisher ist halt nicht gelungen. Das heißt nicht umsonst Raketenwissenschaft. Das ist jetzt nicht banal. Das ist auch niemand bisher gelungen. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwann gelingt, ja. Und ich meine, wenn die Chinesen jetzt zum Beispiel zuerst auf dem Mars sind, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, die dürfen zwar auch den Mars nicht als ihr Eigentum erklären, weil sie einen Weltraumvertrag unterschrieben haben, aber sie können den Weltraumvertrag mit 12 Monatsfrist kündigen. So, und ich könnte mir gut vorstellen, die Chinesen sind auf dem Mars, kündigen den Weltraumvertrag und sagen, der Mars gehört jetzt der Volksrepublik China. Deswegen ist also empfehlenswert, dass sich tatsächlich der Musk und die Amerikaner beeilen, bevor dann die Chinesen da vollendete Tatsachen schaffen.
Das erscheint ja sowieso zwangsläufig in der Zukunft zu liegen, dass dieser Weltraumvertrag, der ja eigentlich veraltet ist, entweder aufgekündigt oder neu ausgehandelt wird. Also in der Geschichte, wenn neue Gebiete entdeckt wurden, die plötzlich ergründet werden konnten, war es ja auch häufig so, also ob jetzt die Portugiesen und die Spanier die Amerika mit einer Linie aufgeteilt haben oder die Aufteilung Afrikas von den Kolonialmächten. Also sowas wäre doch auch fürs Weltall denkbar. Stelle ich mir zumindest so vor, dass man beispielsweise den Mond oder den Mars oder auch die Weltraumsphäre um die Erde herum, entsprechend unter den Großmächten aufteilt.
Also sagen wir, dass der Weltraumvertrag neu ausgehandelt wird, das glaube ich jetzt nicht so. Das wäre zwar richtig, ja, aber wenn Sie allein mal gucken, dass die EU am Mercosur-Abkommen mit Lateinamerika 25 Jahre verhandelt hat, ja, solche internationalen Verträge, und also die meisten haben ja gar kein Interesse, das zu ändern. Es gibt ja nur ganz wenige. Nee, die Amerikaner, die sehen natürlich auch das Problem, die haben es anders versucht. Die haben dann durch Executive Orders schon von Obama und von Trump Regeln gemacht, die das so unterminieren. Das erkläre ich ausführlich in meinem Buch. Ich will es hier nur mal kurz andeuten, in welche Richtung das geht. Also zum Beispiel in diesen Executive Orders und dann auch später in dem sogenannten Artemis Accords, der von 70 Ländern unterschrieben ist, ja, da sagen die, dass vereinfacht gesagt, dass wenn sie Rohstoffe bergen, auch von Himmelskörpern, zum Beispiel Asteroiden, dass sie sich die Rohstoffe aneignen können, ohne dass es notwendigerweise Weltraumvertrag verletzt. Ja, das ist schon so. Das ist aber nicht dasselbe, was ich fordere. Ich sage ja, dass man wirklich Grund und Boden als Eigentum
Ja.
anerkennen und verkaufen muss. Hier wird praktisch gesagt, also nicht das Land, sondern die Kartoffeln, die du erntest, die brauchst du nicht dann abzugeben, sondern die kannst du behalten, aber das Land gehört dir deswegen trotzdem nicht. Ja. Und dann gibt es auch eine Regelung, wo die sprechen dann von Safety Zones, also Sicherheitszonen. Das heißt, du betreibst jetzt irgendwo Bergbau, da musst du natürlich das irgendwo abstecken, ja, was ich jetzt mal einfach gesagt, einen Zaun drum machen. Ja. Da ist eine Sicherheitszone. Und jetzt kann sowas ja Jahrzehnte dauern, der Abbau. Und das ist natürlich fließend der Übergang dann zum Eigentum, ja. Weil wenn du das abgesteckt hast, sagst du, das ist meine Sicherheitszone und das gilt jetzt für die nächsten Jahrzehnte, bis ich da fertig bin, dann, und da kann kein anderer reinkommen. Aber es ist trotzdem nicht juristisch das Gleiche wie Eigentum, weil du kannst dann das Land trotzdem nicht verkaufen und du kannst auch zum Beispiel nicht beleihen bei einer Bank zur Finanzierung, ja. Deswegen glaube ich schon, dass diese Notregeln, die wurden jetzt durch Lobbyisten erkämpft. Also die zwei bekanntesten Space-Lobbyisten sind der Ted Cruz in den USA, den ich übrigens auch so als Politiker ganz gut finde. Ich habe damals für ihn und gegen Trump gehalten in den Vorwahlen zur ersten Amtszeit. Und also er ist aus Texas und der zweite ist der Marco Rubio, der jetzt
Ja.
der Außenminister ist. Das sind die führenden Space-Lobbyisten. Da muss ich mal was sagen zum Ted Cruz. Ich habe das dem auch gerade geschrieben. Also Anerkennung. Weil er hat schon 2017 gesagt, 2017, der erste Billionär, also in Amerika sagt man ja Trillionär, wird aus der Space-Industrie kommen. Und das hat er immer wiederholt. Da muss man sagen, das ist wirklich visionär. Ich habe das auch vor ein paar Jahren zitiert, aber nicht jetzt 2017, ja. Und der Cruz, also das ist wirklich schon ein Visionär gewesen. Und ich muss ja sagen, ich fühle mich jetzt ein bisschen bestätigt, weil als ich dann angefangen habe, vor ein paar Jahren über diese Space-Themen zu schreiben und dann später das Buch, die meisten haben mir gesagt, Zittelmann, hast dir da für Nischenthema ausgedacht, völlig abseitig, so schreibst du Science-Fiction-Romane oder was sollte es sein? Space-Industrie, Space-Kapitalismus. Jetzt kommt der größte Börsengang der Geschichte, der erste Billionär entsteht und ich bin so ziemlich rechthaberisch, muss ich dazu sagen, und fühle mich natürlich als rechthaberischer Mensch jetzt mal einmal wieder ins Recht gesetzt, dass ich das also richtig vorhergesehen habe und die anderen, ja, aber es gibt immer noch Leute, die mir zum Beispiel, neulich hat mir ein bekannter Professor, ich will den Namen nicht nennen, um nicht zu blamieren, ein ganz bekannter Ökonom, ja, hat mir geschrieben, ja, Zittelmann, das mit diesem Asteroid Mining, was ich schreibe, also das ist doch alles völlig unrealistisch, das ist alles abseitig. Ja. Da habe ich ihm nur zurückgeschrieben, ah, Herr Professor so und so, ich wusste gar nicht, dass Sie auch da Bücher zu dem Thema gelesen haben. Welche haben Sie denn gelesen? Und da musste er zugeben, er hat überhaupt kein einziges Buch gelesen, auch keinen Aufsatz, der hat sich gar nicht damit befasst. Und das ist leider das Problem. Auch beim Mars, ja, da kommen dann so Dummschwätzer auf X begegnen es oft, die sagen, Herr Zittelmann, das ist doch unmöglich auf dem Mars, da gibt es gar keinen Sauerstoff. Also ich meine, als ob ich oder der Musk so blöd wären oder es nicht wüssten oder da gibt es gefährliche Strahlen oder irgendwelche Sachen, das weiß doch jeder. Und das ist leider so, noch mehr noch als beim Fußball, beim Weltraum fühlt sich irgendwo jeder bemüßigt mitzureden. Ich muss sagen, ich habe lange gebraucht, um mir das Wissen anzueignen. Ich habe zu Hause hier 250 wissenschaftliche Aufsätze, praktisch alle in Englisch, 120 Bücher, habe mit Experten gesprochen. Zum Beispiel, ich bin heute befreundet mit dem Eugen Reichel, der hat 48 Space-Bücher schon geschrieben. Das ist der Experte Nummer eins, mit dem sollte es auch mal irgendwann sprechen. Also der ist, mehr weiß kein Mensch in Deutschland als der. So, und wenn dann Leute darüber anfangen zu diskutieren und statt, wie Sie jetzt, intelligente Fragen zu stellen, mich dann zu belehren und sagen, was Sie alles irgendwo mal im Fernsehen gesehen haben oder irgendwo in der Süddeutschen Zeitung gelesen haben, das ist schon wirklich ärgerlich. Ja.
Daran anknüpfend an diese Unterbewertung, die das Thema bei vielen hat, ja auch gerade in Europa. Also wir reden hier ja, wenn das alles so kommen wird, über das größte, ich weiß gar nicht, ob geopolitisch das richtige Wort ist, auf jeden Fall das größte außenpolitische Thema der Zukunft eigentlich. Ist Europa da in Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten? Wie ist es überhaupt noch möglich und denkbar, dass in Europa ein ähnliches Unternehmen wie SpaceX entsteht? Oder bewegen wir uns auf eine Zukunft zu, wo wir genauso wie jetzt beim Militär dann auch bei der Weltraumfahrt eigentlich vollständig abhängig von den USA sind? Es gibt ja so ein paar europäische Unternehmen in diesem Bereich, aber ich glaube, die sind im Verhältnis ja doch sehr viel kleiner.
Also, das ist leider im Moment so, wie es auch zum Beispiel bei den großen Tech-Unternehmen ist, ja. Ich meine, wann wurde das letzte Mal ein großes Tech-Unternehmen in Deutschland gegründet? Das war 1972 SAP, ja. Danach kam dann nur noch Wirecard und dann war im Grunde nichts mehr gewesen.
Das ging nicht so gut aus, ja.
Ja, so, und das ist wie bei der KI. Also bei der KI, da macht die EU-Kommission jetzt wieder alle möglichen Regulierungen und das machen die beim Space auch. Ich habe da vor einem Dreivierteljahr so einen Entwurf aus Brüssel bekommen mit 150 Paragraphen über Regulierung im Space. Ich finde es lächerlich. Die haben gar nichts zu melden. Ganz Europa, habe ich ja gesagt, hat 8 Raketenstarts hinbekommen. Nur mal zum Vergleich, der Neuseeländer Peter Beck, der hat eine Firma gegründet, die heißt Rocket Lab. Der hat im letzten Jahr 21 Raketenstarts mit 100% Erfolgsquote hingelegt. Das heißt, dieser private Raketenbastler aus Neuseeland hat dreimal mehr Raketen in den Weltraum geschickt als ganz Europa. Und die machen dann Regulierungsvorschläge oder dann die ESA, die war auch ganz stolz drauf, hat vor Jahren war sogar ein Artikel in der New York Times verkündet, dass sie jetzt so ein Zertifikat für Gender Mainstreaming der Raumfahrt bekommen haben, was jetzt die anderen nicht haben. Ja, oder wir in Deutschland, wir haben so Programme entwickelt, wie man Behinderte in den Weltraum schicken kann. Also nichts jetzt, ich habe ja selbst ein Buch geschrieben über erfolgreiche Menschen mit Behinderung, nichts gegen sich für Behinderte zu engagieren. Aber wenn ich selbst nicht meine eigene Rakete habe und mache mir dann Gedanken, wie ich einen Rollstuhlfahrer in den Weltraum schicken kann, das ist schon wieder ein bisschen skurril, finde ich am Schluss. Also ich muss sagen, im Gegenteil, was die machen, also ich gebe nur mal ein Beispiel, was völlig absurd ist. Es gibt hier in Berlin ein Unternehmen, das ist in Berlin und in San Francisco ansässig, das heißt Planet Lab. Und bei denen war ich auch öfter, ich habe mit denen gesprochen. Die haben 200 Satelliten im Weltraum und die fotografieren praktisch die gesamte Erde jeden Tag stündlich. Sie können da auch ihr Büro und alles mit 3,7 Meter Auflösung geliefert bekommen als Foto. Und wenn sie es genauer haben wollen, haben noch ein paar Satelliten auch, die mit 50 Zentimeter schaffen. Das verkaufen die an die Regierung, an private Unternehmen und so weiter. Jetzt gibt es die EU-Kommission, die hat auch so ein ähnliches Programm, Copernicus Sentinel-2. Das ist zwar um ein Vielfaches teurer, ein Vielfaches ineffizienter, ja, aber das wird dann kostenlos praktisch abgegeben. Und natürlich stinkt es denen gewaltig. Die sagen es nicht so laut, weil sie auch mit denen Geschäft machen, aber ich kann es ja sagen. Das stinkt denen natürlich, dass jetzt der Staat was macht, was viel ineffizienter und teurer ist, was der Staat gar nicht machen müsste, weil es ja von Privaten viel günstiger gemacht wird und verschenkt es dann, macht denen Konkurrenz. Ja? Und das ist ähnlich wie praktisch zur Zeit vom Space Shuttle. Da war es so, dass das Space Shuttle die Satelliten in den Weltraum gebracht hat, aber hochsubventioniert zu Preisen, die gar kein Privater anbieten konnte. Und dadurch hat sich dann diese private Launch-Industrie damals gar nicht entwickelt. Und erst nach dem Unfall praktisch, wo dann das eingestellt wurde, da haben die aufgehört, den Schwachsinn zu machen. Aber wir machen den Schwachsinn immer noch und machen das staatlich praktisch, was man eigentlich privat machen müsste. Also ich kann es auch nicht verstehen. Ich meine, man muss doch nur, ich nenne das Best Practice, ja, so sagt man in der Wirtschaft, wenn einer was gut macht, guckst du dir das ab und machst so ähnlich. Warum tun die Europäer nicht einfach schauen, was haben die Amis hier gemacht, wie haben die es gemacht und sagen dann Best Practice, jetzt versuchen wir das einfach abzuschauen. Da sind die Chinesen wirklich cleverer, die schauen da vieles ab, auch von SpaceX und deswegen haben die ja auch eine private Raumfahrtindustrie, wie gesagt, mit ungefähr 450 privaten Unternehmen in China heute. Also Europa ist da so wie bei anderen Themen, wie bei KI abgemeldet. Es gibt da tolle auch Leute, ich habe auch welche besucht, zum Beispiel Hypimpuls, die sind so ein Heilbronn, die haben eine interessante Idee, die machen jetzt so mit Kerzenwachs praktisch als Raketentreibstoff. Das ist nicht nur nachhaltig, ja, sondern das hat auch gewisse andere Vorteile. Also da gibt es schon kluge Leute hier auch in Deutschland, ja, aber ich befürchte, in dem Moment, wenn die wirklich stärker werden, dann wandern die Leute da in die USA aus, weil da einfach mehr Geld vorhanden ist und auch mehr Freiheit vorhanden ist als hier in Deutschland. Ja, in Europa ist ja so, dass sie da ein Raketenstaat in Französisch-Guyana und so, der kann da nicht stattfinden, weil da irgendeine Vogelart brütet und dann kann dann, bis die Eier ausgebrütet sind, mehrere Monate keine Raketenstart stattfinden. Also ist nicht so, dass es nur in Europa gibt, in den USA gibt es ähnliche Sachen. Der Musk macht sich immer drüber lustig. Da wurde auch der Start von seinem Starship mehrfach verschoben, weil die mussten eine sogenannte Hai-Studie erstellen, wie sich das auf Haie auswirkt. Und nachdem sie die endlich dann erstellt haben, dann haben sie gesagt, wir brauchen jetzt eine Studie zu Walen. Hat er gesagt, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die Rakete auf einen Wal trifft? Die ist ja praktisch bei null. Und dann haben sie gesagt, ja, vielleicht würde die Rakete dann unterm Wasser sich noch fortbewegen und ein lautes Geräusch abgeben, was dann wieder die Wale stört. Und wo der Musk, der hat, ich habe das zitiert in meinem Buch, so eine Rede gehalten, wo es sich total drüber lustig macht. Also nicht jetzt die USA idealisieren. Da gibt es auch jede Menge Schwachsinn. Und ich habe sogar die Theorie, dass der Musk deswegen sich nur politisch engagiert hat und da mit dem Trump ja vorübergehend sehr enge auch war, weil er gehofft hat, dadurch den ganzen bürokratischen Scheißdreck loszuwerden und wahrscheinlich auch schon vorausschauend gedacht hat, das, was Sie vorhin zu Recht angesprochen haben, was ist denn, wenn jetzt die Politik kommt und dann Monopol zerschlagen und akzeptieren die das überhaupt? Das weiß man nicht, ja. Ich meine, das sehen Sie auch, der war ja vorübergehend, hat er sich zerstritten mit der Musk und der Trump. Das hatte ich übrigens schon ganz früh vorhergesagt. Also ich habe gesagt, die werden sich
Ja,
100% zerstreiten. Das
das sind halt zwei ganz unterschiedliche Typen. Aber
Aber
dann
ja,
ja auch
auch
wieder
wieder
zusammengerauft,
zusammengerauft,
das
das
ist
ist
also ein
ein bisschen,
bisschen eine
also vor allen Dingen ist ja
On-Off-Beziehung.
so, der Musk ist ja als Unternehmer tausendmal erfolgreicher als der Trump jemals war und auch tausendmal intelligenter. Und dass sich so einer einem Trump unterordnet praktisch und dann jeden Tag so Sprüche aufsagt wie im Kabinett, dass er der größte und schärfste Typ überhaupt ist in der Menschheitsgeschichte, das ist doch klar, dass der Musk ist doch kein Idiot. Deswegen haben sie sich zerstritten, aber klar, jetzt auch ein bisschen wieder ausgesöhnt, weil klar, der Trump sitzt irgendwo am längeren Hebel und er ist ja schon Amok gelaufen. Er hat gesagt, ich schmeiß den Musk raus, der soll wieder nach Südafrika oder es gibt keine Aufträge. Nur, das ist, weil der Trump keine Ahnung hat. Ich meine, die USA sind viel abhängiger von SpaceX als Musk vom Staat. Das ist übrigens auch eine völlig falsche Meinung, die ich oft höre. Ja, das ist ja alles nur Subvention und er ist ja total abhängig von der NASA. Quatsch. Der Musk macht vielleicht 5 bis 10% von seinem Umsatz mit der NASA. 5 bis 10%. Dann kommen noch mal dazu, zugegeben, 15% mit so Auftraggebern aus dem Militärbereich, aber 75% sind nicht staatliche Auftraggeber von dem Musk. Oder dann ist so eine Parole, die kann man jetzt oft hören. Ja, ich habe jetzt gerade gestern habe ich es gepostet auf X, da hat einer gepostet, das ganze Vermögen von dem Musk ist fast komplett alles Ergebnis von staatlichen Subventionen. So, da muss ich noch was zu sagen, weil das ist ein
Ja,
absoluter
gerne.
Blödsinn. Der Musk, die härtesten Kritiker unterstellen ihm, dass er 37 Milliarden Subventionen bekommen hat, was übrigens nicht stimmt. Da ist eingerechnet Aufträge, da gab es Subventionen, ja, aber ein Großteil sind Aufträge, Geld, was der von der NASA bekommen hat, halt als Dienstleister, der es viel billiger ausführt, als sie selbst es kann oder andere. Das ist ja keine Subvention, das ist ja ein Auftrag. Aber okay, jetzt sage ich mal, selbst wenn man das alles zusammenrechnet, wie das jetzt einer macht, der keine Ahnung hat vom Thema. Und ich akzeptiere die 37 Milliarden. Dann sage ich mal, 37 Milliarden, das ist ungefähr 3,3% von dem Vermögen von dem Musk, wenn er 1,1 Billionen heute hat, ja. So, weil 1,1 Billionen, das sind halt 1.100 Milliarden. Und wenn er dann 37 Milliarden selbst hätte, was aber gar nicht stimmt, dann hat er 3,3% durch Subventionen bekommen, 97% nicht. Also da sieht man, so viel Blödsinn kann man da lesen im Moment über, das ist alles Leute, die haben keine Ahnung, aber viel Meinung.
So ist das. Herr Zittelmann, eine letzte Frage. Einmal, sind Sie denn selbst investiert? Und wenn Sie das vielleicht nicht beantworten wollen, wobei ich glaube, Sie haben auf X sogar mal drüber geschrieben, dass Sie investieren möchten, glauben Sie, also Sie glauben ja an die Zukunft im Weltall. Das ist ja ganz offensichtlich zu sehen und das ist ja auch eine große Zukunftsvision. Aber glauben Sie, dass SpaceX das ökonomisch schafft, wirtschaftlich schafft, bis hin zur Marssiedlung zu kommen, ohne jetzt jedes Jahr, was weiß ich, 50 Milliarden Dollar Verlust zu machen. Wie sind die Zukunftsaussichten?
Also, erstmal fangen wir mit Zukunftsaussichten an. Ich würde eine Wette eingehen, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre die erste Siedlung auf dem Mond entsteht. Würde eine Wette eingehen, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre die ersten Menschen auf dem Mars landen, aber ohne dass schon da eine große Siedlung entsteht. Da würde ich auf diese beiden Sachen wetten. Was die Frage angeht, ob ich investiert bin, die kriege ich praktisch jeden Tag gestellt, verständlicherweise. Die kann ich gern beantworten. Nein, und das hat genau drei Gründe. Erstens, ich schreibe in Medien weltweit heute über dieses Unternehmen, ja, und auch in Börsenmedien, ja. Und da würde mir zu Recht eine Befangenheit vorgeworfen, wenn ich jetzt selbst Geld hätte. Also ich finde auch, ein Journalist, der über eine Aktie schwerpunktmäßig schreibt, wenn der dann selbst stark in der Aktie investiert ist, das ist so ein zumindest erklärungsbedürftig, sagen wir. Ich würde es jetzt nicht machen. Ja? Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, weil ich mich nicht für schlauer halte als Warren Buffett. Und Warren Buffett hat in seinem Leben fast nie bei einem IPO mitgemacht. Ich glaube, zweimal hat er Ausnahmen gemacht. Einmal ist es daneben gegangen, einmal hat es funktioniert. Aus guten Gründen, weil er sagt, meistens ist es also zu teuer und es ist besser, wenn man schon einen Track-Record dann auch hat, auch an der Börse. Und es ist auch besser, wenn man es kauft, wenn es billig ist. Und ich habe auch, also das Dritte ist, ich bin eh nicht in Einzelaktien investiert, sondern bin ETFs. Ja, ich habe seit Jahren einen weltweit anlegenden ETF. Der hat sich auch so wie überall schön entwickelt. Im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, hat es sich verdoppelt. Also kann ich mich nicht beschweren. Und da ich beim Corona-Crash nochmal nachgekauft habe, ich finde so Crashs klasse, weil man dann günstig kaufen kann. Da hat sich sogar verdreifacht im Vergleich zu dem, was ich da investiert habe. Also ich habe nur eine Ausnahme gemacht, aber auch nicht Einzelaktie, sondern ich habe dann mal etwas auch in den Vietnam-Fonds investiert, ja, aber sonst, ich mache weder Länderfonds noch Einzelaktien, weil ich bin Agnostiker. Das heißt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich glaube nicht, dass ich schlauer bin als der Markt. Ich glaube auch nicht, dass ich schlauer bin als der Warren Buffett. Und aus dem Grund bin ich also selbst nicht in SpaceX-Aktien investiert. Ja. Ich darf vielleicht am Schluss, weil wir am Schluss sind, noch was hinzufügen. Und zwar, morgen kommt mein neues Buch, das heißt Zero-Sum-Mindset, die Nullsummenfalle. Da habe ich nochmal vielleicht am Schluss einen kurzen 1-Minute-Werbeblock. Ja. Das geht über
Dürfen
den
Sie.
das geht über den Nullsummen-Glauben. Und der hat auch was mit dem Thema zu tun, weil die Leute ja denken, die Reichen sind nur reich geworden dadurch, weil sie den Armen was weggenommen haben. Ja, das ist ja dieser Nullsummenglaube. Also Sie kennen es ja auch, Bertolt Brecht, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte, Bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ist für mich so ziemlich das dümmste Gedicht der Welt, aber auch wieder genial. Deswegen sage ich es jetzt fast jeden Tag auf, ja, weil natürlich so Mut hat niemand den irrsinnig Nullsummenglauben erklärt. Und ich widerlege ihn jetzt in meinem Buch auf, ist halt diesmal ein dünneres Buch, ohne Anmerkung, 140 Seiten. Und wer heute, ich glaube, das Interview wird ja heute noch ausgestrahlt, bis morgen gibt es noch ein Gewinnspiel. Da wird man den exklusivsten Club Deutschlands einladen, China Club Berlin, kann man gewinnen. Deswegen auf die Seite gehen, nullsummenfalle.de. Nullsummenfalle, das ist aber keine Falle für Sie, sondern ist ein Gewinnspiel, wo man unter anderem diese Einladung in den China Club gewinnen kann.
Ja, sehr schön. Ich habe es auch schon gelesen, also es ist tatsächlich empfehlenswert, das Buch. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Tag, Herr Dr. Rainer Zittelmann.
Ja, ganz herzlichen Dank noch zu ergänzen. Sie wissen ja, wissen Sie, wer heute Geburtstag hat?
Heute. Sie haben nachträglich, richtig?
Ich habe gestern gehabt, zusammen mit Donald Trump, aber heute
Also
gibt es
heute
auch
hat
wieder.
Julian Reichelt Geburtstag.
Ah, Julian Reichelt, da sagen Sie eben,
Ja.
er hat zusammen mit Xi Jinping Geburtstag. Der hat nämlich heute
Ha, oh,
Geburtstag.
ja, das passt ja. Da,
Also, das ist
dem hat er ja
der
mal einen schönen
Reichelt mit
Brief
dem Xi Jinping
geschrieben.
und ich mit dem Trump. Ja?
Ja, sehr
Und
gut.
übrigens, Che Guevara hat auch gestern Geburtstag gehabt.
Dann kommt ja alles zusammen.
Ja? Okay,
Also,
danke für
vielen
die
Dank.
Zeit und ja, schönen Tag Ihnen noch. Tschüss. Ja?
Ebenso. Ja, vielen Dank fürs Ansehen, liebe Zuschauer. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, kommentieren Sie doch gerne, liken Sie es, teilen Sie es. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Abonnieren Sie gerne auch Apollo News. Werden Sie Freund von Apollo News. Wir arbeiten jeden Tag hart für Sie, dass Sie interessante Informationen bekommen, neue Perspektiven, neue Meinungen und würden uns sehr, sehr über Ihre Unterstützung freuen. Dankeschön.